Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Vor 12 Jahren wurden auf der UN-Konferenz zum Schutz der Biodiversität im japanischen Nagoya die sogenannten Aichi-Ziele beschlossen. Sie sollten den dramatischen globalen Verlust von Tier- und Pflanzenarten und von Lebensräumen aufhalten. Doch leider, muss man im Rückblick sagen, wurde keines der Ziele uneingeschränkt erreicht. Im Gegenteil, der Verlust der Arten setzt sich weiterhin fort. Jetzt findet wieder eine Weltnaturkonferenz statt, diesmal in Kanada in Montreal. Ein neues Abkommen, neue Ziele stehen auf dem Plan. Ein Vertragswerk, das für den Schutz der Biodiversität ungefähr so wichtig werden dürfte wie das Pariser Abkommen von 2015 für den Klimaschutz. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Katrin Böning-Gese, Direktorin des Senckenberg Biodiversität- und Klimaforschungszentrums in Frankfurt am Main. Ich wollte als erstes von ihr wissen, was erwartet sie denn von dieser Veranstaltung?
Die Konferenz ist wirklich von immenser Bedeutung für den Naturschutz. Wir haben in der Tat die Ziele, die wir uns gegeben haben, nicht erreicht, einzelne erreicht, aber keines vollständig. Und jetzt muss man mit einem neuen Ambitionsniveau und auch mit neuen Mechanismen rangehen, wie man diesen Schutz erreicht und dann dieses Mal auch wirklich umsetzt.
Aber schauen wir erst nochmal zurück in die Vergangenheit. Warum oder woran sind denn Ihrer Meinung nach die Aichi-Ziele aus dem Jahr 2010 gescheitert?
Da hilft es, wenn man nochmal genau drauf guckt, welche Ziele umgesetzt wurden und welche nicht. Und das Ziel, das fast erreicht wurde, war das Flächenschutzziel. Das war damals das Ziel, 17% der Landfläche und 10% der Meere unter Schutz zu stellen. Und da waren wir gar nicht so schlecht. Die 17% haben wir fast erreicht. Bei den Meeren haben wir 8% geschafft. Also bei Zielen, die direkt dem Naturschutz dienen, hat es ganz gut geklappt. Bei anderen Zielen, wo es darum ging, einfach Biodiversität bei allen politischen Entscheidungen und allen Planungsentscheidungen zu berücksichtigen, dieses sogenannte Mainstreaming, das hat nicht gut funktioniert. Und auch die tiefen Ursachen für den Verlust der Biodiversität aufzuhalten, diesen Landnutzungswandel, dass wir Wälder verlieren, dass wir die Natur übernutzen, dass wir gar keine nachhaltige Naturnutzung haben, also keinen nachhaltigen Fischfang, das hat nicht gut funktioniert. Das heißt, immer dort, wenn es dann breiter wird, wenn wir mehrere Sektoren oder auch Ressorts im politischen Bereich überspannen, dann wird's mühsam und schwierig.
Ja, aber was soll denn bei den aktuellen Zielen für das Weltnaturabkommen nun anders und vor allem besser gemacht werden?
Ich glaube, in der Summe ist das Bewusstsein gewachsen, dass Biodiversität absolut essentiell ist. Und das hilft natürlich dann auch bei der Umsetzung. Und ein Ziel ist, dass wir ehrgeiziger beim Flächenschutz werden, dass wir in Zukunft in den nächsten jetzt nur noch 8 Jahren streben, 30% der Landfläche und 30% der Meere zu schützen, also das berühmte 30x30-Ziel, aber dann auch noch mal ernsthafter uns Gedanken drüber machen, wie wir das finanziert bekommen und ob wir nicht bei ganz anderen Mechanismen, wie zum Beispiel bei den Subventionen auch ran müssen, was denn eben diesen tieferen Umbau der Gesellschaft bedeuten würde. Und dann müssen wir natürlich an die Berichterstattung dran, ans Monitoring dran, dass die Länder stärker in die Pflicht genommen werden, wenn sie die vorgegebenen Ziele nicht erreichen.
Sie haben bereits das 30x30 oder 30x30 Ziel erwähnt, also 30% der Land- und Meeresoberfläche sollen bis zum Jahr 2030 unter Schutz gestellt werden. Das klingt ambitioniert, aber wie ist denn dieses Ziel einzuschätzen? Ist das denn realistisch? Ist das zu erreichen Ihrer Meinung nach?
Ich halte es für durchaus realistisch, einfach weil wir dieses Aichi-Ziel mit den 17% und 10% für die Meere auch fast erreicht haben. Man darf sich das auch nicht so vorstellen, dass es sich da jetzt um reine Wildnisgebiete handeln müsste, wo dann eben keine Menschen leben könnten, sondern bei diesen 30% Schutzgebieten ist durchaus an ein breites Spektrum gedacht, wo wir Gebiete haben, zum Beispiel die Zentren von Nationalparks, die Wildnis oder fast Wildnis sind, wo dann eben nur Ökotourismus vorkommen kann oder dann noch indigene Gruppen leben, bis hin zu Gebieten, wo zwar der Schutz im Vordergrund steht, wo aber trotzdem eine landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche Nutzung möglich ist, die muss dann aber nachhaltig sein.
Das heißt, es gibt durchaus Möglichkeiten, wie man mit solchen Nutzungskonflikten umgehen kann.
Genau, es gibt durchaus Methoden, auch bei uns in Deutschland, in Europa, wenn wir auf unsere Kulturlandschaften schauen. Das sind gerade diese Streuobstwiesen oder nachhaltig bewirtschaftete Weinberge. Da gibt es Tiere und Pflanzen, die nur dort zu finden sind. Ich denke jetzt an den Wendehals, ein sehr spektakulärer Vogel, oder in den Weinbergen die Ödlandschrecke. Alles ganz besondere Arten, die auf genau diese Art der Bewirtschaftung angewiesen sind. Und dann kann man eben die Weinberge und Streuobstwiesen so bewirtschaften, dass Raum und Leben für diese anderen Arten möglich ist. Oder man kann das eben in Apfelplantagen oder Intensivweinbau verwandeln, wo dann außer der Nahrung für die Menschen nicht viel sonst wächst. Und diese Spanne hat man. Und wenn man da auf die nachhaltige, sanfte, ökologische Bewirtschaftung geht, kann man durchaus ein Miteinander von menschlicher Nutzung und Erhalt der Artenvielfalt erreichen.
Die Weltnaturkonferenz ist nun schon mehrfach verschoben worden. Wie hat sich denn Ihrer Meinung nach die Pandemie ausgewirkt auf den Zeitplan der Umsetzung dieser Schutzmaßnahmen?
Die Pandemie hat natürlich alles mal auf Halt gesetzt. Was jetzt noch kritischer ist, ist der Überfall von Russland auf die Ukraine und die damit verbundenen Anstiege in den Energiekosten und die Anstiege in den sonstigen Kosten und die Inflation. Das macht die Umsetzung, die jetzt in Montreal beschlossen werden muss, und auch vor allen Dingen die Finanzierung dieser Umsetzung sehr, sehr schwierig und sehr bitter, weil das Geld eben an allen Ecken und Enden fehlt und man den Eindruck hat, man müsste sich jetzt erstmal um Energiekrise kümmern, bevor man sich dann wieder um die Biodiversität kümmern könnte. Aber das ist natürlich ein Fehlschluss, weil dieses Biodiversitätsthema wird schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und je länger wir uns damit nicht auseinandersetzen, umso größer werden hinterher die Probleme sein, die wir zu bewältigen haben.
Sagt Katrin Böning-Gese von dem Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum.